Niederschläge sind eigentlich das Wichtigste, um wirklich daran zu wachsen.
Mhm.
Und auch so gern ich gewinne, man lernt weniger daraus wie aus Niederlagen. Mein Trainingsalltag, ich muss sagen, ist immer sehr, sehr langweilig. Normalerweise aktuell trainiere ich 13 Mal die Woche. Was mich halt immer antreibt, ist nicht der Wettkampf an sich, auch nicht das Gewinnen, sondern ich versuche halt immer besser zu werden wie gestern.
Je besser man vorbereitet ist, desto besser ist man in der Lage, das Trainierte auch abrufen zu können im Wettkampf. Würdest du sagen, dass deine Superpower Disziplin ist? Jede Folge ein Gast. Jede Geschichte eine Inspiration aus der Welt des Sports. Willkommen zu Beat Yesterday, dem Podcast von Garmin. Mein heutiger Gast ist Tim Wenisch, der amtierende Hyrox-Weltmeister. Wir sprechen darüber, wie ein Fitnessmagazin Tim beeinflusst hat, welche Daten für ihn besonders wichtig sind und wie er mit Verletzungen umgegangen ist. Zudem geht es darum, was seine Superpower ist und wie er es geschafft hat, heute mit Spaß statt Druck in ein Rennen zu gehen. Hört rein! Tim Wenisch, herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Tim, du bist der amtierende Hyrox-Weltmeister, eine Indoor-Fitness-Sportart, die sich wachsender Popularität erfreut. In diesem Jahr werden erwartungsgemäß rund 1 Million Menschen an Hyrox-Events in 30 Ländern weltweit teilnehmen. Sie absolvieren dort einen Wettkampf, bei dem 8-mal je 1 Kilometer gelaufen wird. Zwischen den Laufeinheiten müssen Fitness- und Kraftübungen an 8 Workout-Stations absolviert werden. Darunter beispielsweise Schlitten ziehen und schieben, rudern, Lunges mit Gewicht und noch weitere. Darüber sprechen wir heute. Und Tim, du bist derzeit unter allen Hyrox-Teilnehmenden offiziell der Beste der Welt. Richtig?
Zum Glück ja, richtig. Ich darf mich noch Hyrox-Weltmeister nennen für dieses Jahr. Die Hyrox-Weltmeisterschaft in Stockholm steht vor der Tür und ich muss sagen, ich mag den Titel. Das heißt, ich hoffe nicht, den wieder hergeben zu müssen.
Und dafür trainierst du gerade sehr hart und bereitest dich darauf vor. Am 18. Juni in diesem Jahr findet dir die nächste Weltmeisterschaft in Stockholm.
Genau, 18. statt. Juni ist ein Donnerstag, also jeder, der mal einschalten möchte, wird live übertragen. Ich freue mich da über jeden, der mal vorbeischaut und supportet. Genau, 18. Juni ist der Einzelstart in der Elite. Da gibt es verschiedene Kategorien, aber vielleicht kommen wir dann nachher noch dazu. Und ich starte eben am Donnerstag. Am Freitag gibt es das Ganze noch im Double, das heißt zu zweit. Das starte ich am Freitag. Und dann noch als Abschluss am Sonntag das Team Relay, wo ich die Ehre habe, Deutschland vertreten zu dürfen.
Wunderbar. Und wie gesagt, noch der amtierende Weltmeister, vielleicht dann auch der neue. Tim, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
Tim, warum machst du Hyrox?
Warum mache ich Hyrox? Ist eine gute Frage. Ich bin ehrlich, ich habe generell habe ich schon jegliche Sportarten eigentlich probiert. Ich komme aus einem wunderschönen Allgäu. Das heißt, ich habe immer die optimalen Bedingungen für Outdoor-Sportarten. Habe klassischerweise angefangen mit Fußball, bin dann gewechselt zum Leichtathletik-Mittelstreckenlauf und habe das so semi-professionell gemacht. Ich war so deutsche Jugendmeisterschaften, also so weit bin ich dann gekommen. Und da war es dann schon irgendwie so der Punkt, dass irgendwie Laufen mir nicht alles gegeben hat, für was ich mich interessiert habe. Man muss immer viel alleine laufen. Ist dann natürlich, wenn man besser werden möchte in Laufen, muss man schlussendlich vor allem laufen. Und dann habe ich mich einfach irgendwie gesehnt nach einer Abwechslung, nach irgendwas Neuem. Und dann habe ich vermehrt wieder Fußball gespielt. Und dann weiß ich noch, der Moment, wo ich dann wirklich im Fitnessstudio war, habe ein Magazin durchgeblättert und dann war es von einer neuen Fitnesssportart die Rede. Und es war wirklich immer das, wonach ich mich immer gefragt habe, ob sowas jemals gibt, wo wirklich so diese Kraftausdauer gefragt ist, mit der Verbindung mit Ausdauer, weil einfach genau das war das Training, was ich immer vor allem geliebt habe. Ich wollte nicht unfassbar viele Muskulatur haben, ich wollte auch schnell bleiben und dann kam die Sportart und ja, warum ich das Ganze gemacht habe, weil es einfach genau das ist, wonach ich eigentlich mein ganzes Leben gesucht habe, nach einer Sportart, die alles verbindet, was ich gerne mag. viel Abwechslung, ich habe Kraft dabei, ich habe Laufen dabei und es hilft mir vor allem dabei, wirklich den Weg zu schaffen zu dem fittesten Individuum meiner selbst. Und da bin ich auf meinem eigenen Weg dabei und Hyrox unterstützt mich.
Das klingt so ein bisschen danach, als sei der Leistungssport schon immer in dir gewesen, weil du hast ja als Läufer, als du noch sehr jung warst, auch schon Meisterschaften eingefahren, richtig?
Genau.
Und hast dann aber, wie du sagst, also diese Kraftkomponente noch gesucht und Hyrox ist die optimale Kombination, weil man halt 8 Mal je 1 Kilometer läuft, die du ja auch relativ schnell läufst mit einer Pace von 3:30 so in dem Schnitt, glaube ich.
Genau, also ist immer schwierig zu sagen, aber so Richtung 3:10 bis 3:20
ja, laufe ich. Ja, das ist schon ganz, ganz ordentlich. Warum ist das auch so ordentlich? Weil du zwischendurch ja die Kraftübung absolvieren musst. Vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen was darüber, welche Kraftübungen das sind. Hyrox ist ja mittlerweile sehr populär. Viele wissen, was Hyrox ist, kennen auch die Kraftübungen. Aber vielleicht sagst du noch so ein bisschen, wie Hyrox oder wie der gesamte Wettkampf aufgebaut ist.
Genau, also wie gesagt, sind immer 8 Kilometer Laufen in total. Und ist immer sozusagen unterschiedlich zwischen einmal eine Station und dann läuft man wieder 1 Kilometer. Die erste oder der Wettkampf generell fängt an mit 1 Kilometer Laufen. Das ist eine Indoor-Sportart, das heißt in circa 2 bis 3 Runden, wo man absolvieren muss. Die erste Station ist 1 Kilometer Skiergometer. Geht jetzt wenig um Kraft, sondern mehr auf Kraftausdauer. Dann läuft man wieder 1 Kilometer, dann hat man 50 Meter Slap-Push, das heißt ein Schlitten schieben. Wobei man da wirklich sagen muss, da geht es wirklich um Kraft, vor allem um Kraftausdauer in der Beinmuskulatur.
Der Schlitten ist auch relativ schwer, richtig? Also in deiner Liga, in der du startest, ist der, glaube ich, mehr als 200 Kilo schwer, richtig?
Genau. Es sind, glaube ich, 202 Kilo bei der Pro Division. Definitiv ist es ordentliches Gewicht und das macht es ja auch wiederum interessant, weil viele sagen, ja, man muss vor allem guter Läufer sein. Ja, muss man, aber man darf definitiv nicht die Kraftkomponente vergessen, weil man einfach sonst da zu viel Zeit liegen lässt. Und ja, nach dem Slap-Push wieder eine Runde laufen, dann kommt auch wieder Slap-Pull, das heißt das ganze Ziehen, das ist ganz, ganz wichtig, sind 50 Kilo in der Summe weniger wie beim Slap-Push. Und da hat man dann vermehrt Oberkörper dann einfach auch involviert in das Ganze. Also Hyrox deckt dann schon alle Muskelgruppen an, nicht nur Beine, sondern auch der Oberkörper. 50 Meter Slap-Pull, das heißt das Ganze ziehen. Dann geht es wieder eine Runde laufen. Dann kommen 80 Meter Burpee-Broadjump, das heißt ein Burpee und dann ein Sprung nach vorne über 80 Meter, was wirklich lang ist. Also jeder, der schon mal Burpee gemacht hat, weiß, wie anstrengend das ist. Und das Ganze über 80 Meter macht das Ganze noch spaßiger, würde ich sagen. Dann wird wieder gelaufen, dann kommt 1 Kilometer Rudern. Das heißt, da hat man mal die Zeit, sich ein bisschen hinzuhocken und durchzuatmen. Und dann nochmal 1 Kilometer Laufen, dann 200 Meter Farmers Carry. Das ist sozusagen, man hat rechts und links eine Kettlebell in der Hand. Bei den Männern sind 32 Kilo und muss dann eine Strecke von 200 Meter absolvieren. Also einfach wie mit schweren Einkaufstaschen laufen gehen. Und dann, nach dem vorletzten Lauf kommen nochmal 100 Meter Lunges. Das heißt 100 Meter Ausfallschritte mit einem Sandsack. Bei den Männern Pro Division sind es 30 Kilogramm. Und dann nach dem letzten Lauf nochmal am Schluss 100 Wallballs. Das heißt, man macht eine Kniebeuge und wirft eine Art Medizinball, muss ein Target treffen, das bei uns 3 Meter hoch ist. In der Pro Division sind es 9 Kilogramm. 100 Stück am Schluss und dann hat man nur noch 50 Meter bis ins Ziel und dann hat man es auch schon geschafft.
Die Wallballs dann kombiniert mit Squats, richtig? Man muss runtergehen, sich aufrichten und dann den Ball werfen.
Genau.
Das ist ja auch nochmal fies zum Schluss, oder?
Ist das
die schwierigste Übung, zum Schluss nochmal dann alles rauszuholen?
Das ist nochmal richtig fies. Ist auf jeden Fall die härteste Übung. Ich frage mich immer selber, wenn jetzt die Wallballs die erste Übung wäre zum Beispiel, ob das dann immer noch die fieseste Übung wäre. Ich weiß nicht. Oder ist es die fieseste Übung, weil sie am Ende ist? Das ist dann so eine Frage, wo jeder für sich beantworten muss. Aber es tut schon ordentlich weh nochmal zum Schluss, weil es neben der Ausdauer wirklich auch die Kraftausdauer, die Schultern, alles ist müde in deinem Körper. Und dann ist es auch ganz klar so eine mentale Hürde. 100 schon allein die Zahl im Kopf zu haben, ist unfassbar hoch oder groß. Und die dann nochmal am Schluss zu haben, ja, ist eine Herausforderung.
Und neben dir stehen dann Judges und die achten ganz genau auf die korrekte Ausführung der Wallballs. Also ob du weit genug runter gehst bei den Squats und so weiter, genau. Ob du halt die Platte richtig triffst.
Also generell Judges gibt es bei jeder Station. Das heißt, bei jeder Station muss man schauen, gibt es ganz klare Vorschriften, wo es auch ein Rulebook gibt, also ein Regelwerk, wo man wirklich die Übung auch so machen muss. Und wenn man ja das Ganze nicht richtig vollzieht, dann gibt es jetzt zum Beispiel bei den Burpees gibt es ein Warning und ab dem zweiten Warning gibt es dann Penalty, von einer Zeitpenalty bei dem Ganzen. Und bei den Wallballs ist es dann so, wenn man nicht unterhalb 90 Grad ist, also wenn die Hüfte nicht unterhalb 90 Grad ist, dann gibt es No Rep. Das heißt, der Rep, auch wenn man das Target richtig trifft, zählt nicht. Beim High Rocks ist es so, dass es automatische Targets gibt. Das heißt, die zählen für dich automatisch mit, wenn du das Target in der richtigen Höhe triffst. So. Macht es natürlich auch hart, weil oftmals ist es so, zumindest kann es vorkommen, wenn man einfach 10 Wallballs gemacht hat und 10-mal nicht 100% tief genug war, dass du dann immer noch eine Null stehen hast. Mhm. Und das tut dann mental schon weh, weil man dann wirklich denkt, okay, ich bin schon am Limit, habe 10 Wallballs gemacht und steht immer noch eine Null. Und dann ist der Weg sehr, sehr weit und darum ist es ganz, ganz wichtig, auch eine saubere Ausführung zu haben.
Also muss man faktisch dann ja 110 machen, weil auch die 10, die sind ja schon anstrengend gewesen und wenn man die 100 noch vor sich hat, das genau. Kann ich mir gut vorstellen. Welche Übung liegt dir denn am meisten?
Generell, ich komme aus dem Laufen, das heißt Laufen im Generellen mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag tatsächlich auch die Ausfallschritte, das heißt die Lunges, bin ich auch ein großer Fan. Die Ergometer mag ich auch gerne, Ski-Ergometer und Rudern. Genau, also es gibt keine Übung, wo ich überhaupt nicht mag. Jede Übung für sich hat was Besonderes.
Und wie trainierst du für High Rocks? Ich meine, der große Vorteil, und ich glaube, aus dem Grund ist High Rocks ja auch so populär. Der Vorteil ist klar, es ist eine wunderbare Kombination aus Kraft und Ausdauer. Mhm. High Rocks ist ja eigentlich Laufen unter Ermüdung, richtig? Also du powerst dich bei den Stationen so dermaßen aus, musst dann immer noch 1 Kilometer laufen, das fordert schon viel ab. Und ich frage mich, was für dich so das Besondere ist. Du hast ja ganz am Anfang gesagt, beim Laufen hat dir das gefehlt. Dann kam High Rocks. High Rocks ist gut 10 Jahre alt, richtig? Ich glaube, du machst es auch schon so lange.
Genau, ich glaube, der erste Wettkampf war 2017. Also 17, ja.
Ist es dann so gewesen, dass du das erste Mal an einem Wettkampf dann teilgenommen hast und sofort für dich festgestellt hast, das ist es und hier glaube ich, habe ich auch die Möglichkeit, richtig gut zu werden auf Weltniveau.
Genau, also ich habe den ersten Wettkampf war dann 2018, glaube ich, wo ich dann wirklich teilgenommen habe. Das war in Hamburg. Ich habe mich da angemeldet, gleich in der Pro Division, weil es gibt ja auch noch die Open Division, wo ein bisschen leichtere Gewichte sind. Habe mich da sehr, sehr ambitioniert teilgenommen. Meine Familie ist dann mit mir nach Hamburg gereist. Man muss auch sagen, ich kam damals vom Laufen. Das heißt, mein Gewicht war zum Vergleich zu jetzt nochmal 15 Kilogramm weniger, weil ich, wie gesagt, sehr leicht war. Und dann bin ich zu diesen Pro-Gewichten gekommen und ich glaube, meine Eltern und meine Schwester haben mehr gelitten als ich, weil sie das anschauen mussten. Weil genau bei Übungen wie zum Beispiel Schlitten ziehen, man braucht halt ein gewisses Gewicht, damit der Schlitten sich überhaupt bewegt. Und damals in 2018 waren die Schlitten oder die Längen sozusagen waren 2x25 Meter, jetzt sind es 4x12,5. Das heißt, es war deutlich schwieriger noch zum Ziehen und da habe ich, glaube ich, über 8 Minuten gebraucht beim Slap Pull und 9 Minuten bei den Wallballs, also sehr, sehr lang. Bin dann mit der 1,19 damals ins Ziel gekommen. Ich stehe jetzt bei einer 53
Minuten. Aber 1,19 ist auch schon ganz,
ist ganz ordentlich, gut,
oder?
Auf jeden Fall ganz ordentlich. Und das Schöne war halt damals, war ein neuer Sport, ich habe mich dann für eine Weltmeisterschaft qualifizieren können für die Age Group. Und das war was, was mich halt unfassbar motiviert hat, so eine Qualifikation zu haben. Habe dann einfach auch trainiert. Damals war die Weltmeisterschaft dann in Oberhausen und konnte dann eben meine Altersgruppe gewinnen, was für mich halt unfassbar cool war. Und
mir, da warst du 19, oder?
Da war ich noch 18. Und das hat mich halt unfassbar motiviert, weil zu sagen, okay, ich habe eine Weltmeisterschaft gewonnen, auch wenn man das Weltmeisterschaft wirklich noch damals in Klammern sehen muss. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, aber nicht nur der Sport an sich, sondern zu sehen, okay, wie sich mein Körper entwickelt hat. Also ich kann nicht nur schnell laufen, sondern habe jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mehr Kraft. Und diese Vielseitigkeit im Training hat mich halt immer weiter motiviert, dran zu bleiben. Und dann natürlich, wo man dann gesehen hat, über Jahre hinweg, auch noch nach Corona, wo dann eben dann kam, dass sich der Sport immer mehr und mehr entwickelt hat und ich war mittendrin. Das motiviert natürlich, wenn man so ein, zwei Sponsoren dann natürlich dann bekommt, die mal einem kostenlos irgendwelche Sachen schickt, irgendwie T-Shirts. Das ist das Größte ist so ein kleiner Kindheitstraum. Okay, ich kann eventuell mal ein Athlet werden in einer besonderen Sportart. Und das hat mich halt unwahrscheinlich motiviert und dabei halt nie den Spaß verloren.
Aber es ist auch schon ungewöhnlich, dass man mit einem Sport beginnt und ein Jahr später schon Weltmeister wird. Das setzt natürlich voraus, dass du die Konstitution hast, überhaupt so weit zu kommen. Aber sag noch mal ganz kurz, wie groß war denn HYROX gerade in deiner Altersklasse? Ich glaube 16 bis 24 war damals die Altersklasse, wo du gestartet bist. Wie viel Konkurrenz war denn da weltweit? Jetzt ist es ja riesig, aber wie war das damals?
Deswegen muss ich sagen weltweit, weil ich glaube, es war ein Event, war damals von Anfang an, glaube ich, in Wien. Und da muss man das immer in Klammern setzen. Aber wenn man natürlich eine Sportart erfindet, würde ich jetzt sagen, eine neue Sportart, dann ist es immer eine Weltmeisterschaft, weil jeder theoretisch teilnehmen kann. Ganz klar in Oberhausen, wo ich dann eben Weltmeister geworden bin, meine Altersgruppe, es war ein reines deutsches Event, muss man ganz klar sagen.
Okay.
Da war die Konkurrenz nicht so groß. Aber trotzdem war was Schönes.
Aber trotzdem ja ein sehr cooler Titel.
Ein sehr, sehr cooler Titel und habe mich wahnsinnig gefreut und war einfach der Anfang von was ganz, ganz Großen. Und ich würde auch sagen, wenn es damals nicht Weltmeisterschaft irgendwie gehießen hätte, sondern irgendwas anderes, hätte mich wahrscheinlich nicht so motiviert. Sondern es ist einfach was Tolles gewesen, daran teilzunehmen, nach einer Leichtathletikkarriere irgendwas Neues zu haben, was einen motiviert.
Ist dir das Siegen schon sehr wichtig, oder?
Gewinnen ist was Schönes, muss man wirklich sagen. Also ich merke es halt immer wieder, wenn dann einfach mal wenn man als Erster über die Ziellinie läuft, das schüttet einfach so viel Adrenalin, Dopamin aus. Das macht definitiv in irgendeiner Weise süchtig und man möchte es einfach immer und immer wieder haben. Ja, und wenn man dann irgendwie mal Zweiter wird oder mal nicht so ein gutes Race hat, dann ja, kann mal passieren, aber der Hunger wird halt umso größer, wieder dieses Gefühl zu haben. Und auch jeder kann es bezeugen, so nach Chicago, wo ich dann ins Ziel war, und zu fragen und jetzt erstmal feiern und so, ich will den Titel nochmal haben. Ich will den Titel unbedingt nochmal haben, nochmal das Gefühl haben. Darum, klar, gewinnen ist nicht alles, ja, voll, aber mir macht es unfassbar Spaß.
Und der Wettbewerb wird größer und mittlerweile entwickelt sich HYROX ja auch in Richtung eines echten Profisports. Ja, es gibt Preisgelder, Livestreams, es gibt Athletenlizenzen, Anti-Doping-Tests, es gibt eine eigene Elite-Arena mit Events und so weiter. Also es ist schon mittlerweile sehr groß. Und ist das auch etwas, was dich mitträgt und motiviert? Oder wäre es so, wenn HYROX jetzt noch eine Nischensportart wäre, würde das Gleiche mit dir machen oder brauchst du schon auch diesen Rummel, diese Event-Atmosphäre, diesen Social Impact? Trägt dich das mit?
Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das jetzt gar nicht imponiert oder dass mich das gar nicht motiviert. Ich meine, ich hocke jetzt in einem Garmin-Podcast und ich meine, das war wirklich ein Teil, die Sportart, dass ich jetzt hierher bin oder hier den Podcast habe. Das heißt, das ist natürlich wundervoll. Und mir gefällt es natürlich dann auch wirklich, auf so einer Bühne gegen die Weltbesten zu racen. Also ich sage immer, das ist das Beste, was passieren kann, gegen die Weltbesten zu racen und zu sehen, okay, wer ist denn das Schnellste an dem heutigen Tag? Nichtsdestotrotz ist eigentlich das Schönste an dem Sport, was ich jetzt aktuell sehe, ist, dass es mir persönlich immer mehr Spaß macht. Und nicht nur jetzt natürlich, dass es wirklich professionalisiert wird, sondern zu sehen, wie viele tolle Menschen in den Sport generell kommen. Also wenn ich jetzt an verschiedenen Fitnessstudios bin oder jetzt auch bei mir im Allgäu wird jetzt ein High-Rock-Studio eröffnet, wenn ich da einfach sehe, wie viele Menschen jetzt zusammen Spaß haben an dem Sport, dann weiß ich ja genau, okay, da bin ich genau richtig, weil einfach so viele tolle Menschen zusammenkommen und einfach Spaß haben, an dem einen einfach fitter zu werden, sich gegenseitig anzufeuern, sich auszupowern. Das ist unfassbar cool und ich habe es ja am Anfang gesagt, immer, HYROX ist halt ein Sportart, definitiv, aber was mich halt immer antreibt, ist nicht der Wettkampf an sich, auch nicht das Gewinnen, sondern ich versuche halt immer besser zu werden wie gestern. Also ich versuche immer mein selber.
Willkommen im Beat Yesterday Podcast.
Genau. So, perfekt. Beat Yesterday, ja. Ich möchte einfach immer fitter werden, in allen Belangen. So, und ich bin definitiv noch nicht am Ende der Reise und freue mich da jetzt Jahr zu Jahr zu schauen, okay, wie kann ich besser werden, wo habe ich noch Schwachstellen? Und ich weiß halt, wenn ich dann ja besser werde wie gestern und mich immer wieder verbessere, dann werde ich auch besser in HYROX. Und dann wird es immer schwieriger, mich selber zu überbieten. Auch andere Athleten und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, Tag für Tag daran zu arbeiten.
Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich daraus, dass so diese eigene Progression, so diese eigene Entwicklung weiterzukommen, für dich so wichtig ist. Ich meine, das ist ja für viele Menschen entscheidend, nicht stehen zu bleiben, sich weiterzuentwickeln, sportlich, aber natürlich auch im privaten und persönlichen, beruflichen Umfeld. Würdest du jetzt sagen, dass, wenn du zurückblickst, der Tim Wenisch, der begonnen hat 2017 und 2018 schon das erste Mal Weltmeister wurde, wie hat sich der Tim Wenisch denn entwickelt in den 10 Jahren? Jetzt zum Top-Athleten, der aktuell Weltmeister ist in einer vielleicht der am stärksten wachsende Sportart?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, wo ich angefangen habe, was ich schon immer in mir habe, ist einfach die wahnsinnige Disziplin. Wahnsinnig Struktur zu haben, einfach mein Training Tag für Tag durchzuziehen. Also das habe ich schon von klein auf gelernt, durchs Leichtathletik bis jetzt, da hat sich einfach nicht so viel geändert. Also Leistungssport ist einfach ja schon Teil meiner DNA und bin da immer dran geblieben. Ich muss sagen, ich versuche eigentlich, wenn ich immer so mich mit früher vergleiche, was ich wirklich auch an mir selber ein bisschen versuche zu arbeiten, ist ein bisschen die Lockerheit, diese Spontanität. Trotzdem auch zu haben und nicht diese Verbissenheit. Was ich wirklich gemerkt habe im Vergleich zu früher ist, ich habe Spaß am Racen, also Spaß am Wettkämpfen. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen oder auch bei mir früher war immer Wettkampf mit Druck verbunden, ja, und ich selber habe keinen Druck. Ich habe nur wahnsinnig viel Spaß, ich habe Lust am Wettkampf an sich, weil ich sage immer, das ist so, das Race am Ende einer harten Vorbereitung ist wie so ein Geschenk, was man jetzt da ist. Es ist wie beim Fußball, das Fußballspiel. Fußballspiel war immer das Beste beim Ganzen. Und ich sehe so ein Race, ein HYROX Race oder auch ein Laufwettkampf, egal was ich mache, immer ist es i-Tüpfelchen. So, endlich darf ich mal zeigen, was ich kann. Und diese Einstellung, das hat gedauert. Das hat wirklich gedauert über Jahre hinweg, dass ich diesen Spaß entwickelt habe und diesen Druck kommt bei mir gar nicht mehr zustande. Und das versuche ich dann auch immer den Leuten mitzugeben, dass es Race an sich das Beste ist von dem ganzen Training. Aber das ist schwierig. Das muss sich entwickeln, weil viele verbinden dann auch einen Wettkampf immer mit Schmerzen, mit Druck, es wird hart. Und diese mentale Einstellung, das zu ändern und zu sagen, okay, das Race ist einfach glücklich sein, alles geben, zu schauen, was ich kann, diese Positivität, Mindset, Umstellung, das dauert. Das dauert ein bisschen und muss man auch selber an sich arbeiten.
Und der Schlüssel, nehme ich an, um dieses Gefühl dann auch beim Race zu haben, ist die sehr gute Vorbereitung, oder? Weil je besser man vorbereitet ist, desto besser ist man in der Lage, das Trainierte auch abrufen zu können im Wettkampf. Würdest du sagen, dass deine Superpower-Disziplin ist?
Ja, definitiv. Also meine Superpower-Disziplin und wirklich strukturell zu arbeiten über Wochen, Monate hinweg, ist wirklich einer meiner Dinge, wo ich am stärksten bin, egal wo ich auf der Welt bin, an welchem Ort oder wie stressig der Tag ist. Meine Trainingsstruktur wird nahezu gar nicht umgestellt. Also ich habe ganz klar immer so ein paar Tage, wo ich ein bisschen was switchen kann, ein bisschen Puffer habe, aber ich selber merke immer, ich habe am meisten Progression, wenn ich mal über 10, 12, 16 Wochen wirklich strukturell Woche für Woche trainiere. Und darum Disziplin, strukturelles Arbeiten, wirklich konsistent sein in meinen Einheiten. Das ist wirklich was ich wirklich sehr gut kann. Und bei mir gibt's, ich wüsste nicht, wann ich mal das letzte Mal ein Training abgebrochen habe oder auch mal wirklich sage, okay, jetzt hatte ich mal ein schlechtes Training. Gibt's bei mir so nicht, aber das ist auch so ein Mindset-Ding. Also auch wenn ich mich mal nicht gut fühle, weiß ich, okay, es geht trotzdem, es funktioniert trotzdem.
Es sei denn, man fühlt sich nicht gut, weil der Körper einem signalisiert, mach mal langsam, recover ein bisschen mehr und dann sollte man halt auch nicht überpacen. Du hast
100%.
Ja auch mal ein paar Verletzungen gehabt und konntest zum Teil ja auch an Weltmeisterschaften aus dem Grund nicht teilnehmen. Darüber reden wir gleich nochmal. Aber wie sieht denn dein Trainingsalltag aus?
Mein Trainingsalltag, ich muss sagen, ist immer sehr, sehr langweilig. Ist immer witzig, wenn ich mit Freunden immer dann rede, so wie war dein Tag? Ja, so wie immer halt, ne? Das heißt, normalerweise aktuell trainiere ich 13 Mal die Woche. Ich stehe morgens auf, mache circa 10 Minuten aktuell Mobility. Dann mache ich mein ganz normales Frühstück, hocke mich dann noch ein bisschen am Laptop, bevor dann meine erste Einheit so Richtung 10 Uhr, 10.30 Uhr losgeht. Trainiere aktuell auch nach dem Prinzip Hard Day, Low Day, immer abwechselnd. Das heißt, wenn ich jetzt Montag einen harten Tag habe, geht es dann oftmals erstmal ins Beintraining mit einem Workout. Danach gibt es schnell Mittagessen.
Machst du ganz kurz bei dem Beintraining die Übung, die du halt auch im Wettkampf machst, oder variierst du?
Generell bei meinem Beintraining mein ganz klassisches Krafttraining. Für Beine und das sind dann
auch. Also auch so, Beinpresse und so.
Also. Genau, also aktuell sind es eher Squats, das heißt Kniebeugen sind dabei, Bulgarian Split Squats sind dabei, Sprünge sind dabei. Also hat erstmal gar nichts mit High Rocks dazu, damit zu tun. Und danach kommt immer noch ein kleines Workout, wo ich jetzt aktuell, da ich jetzt wirklich nah an meiner Weltmeisterschaft bin, sehr High Rock spezifisch trainiere. Dann kann es mal sein, dass ich eine Kombination aus Wallballs, Lunges habe oder Slap Push oder auch mal die Ergometer mit reinnehmen. Das ist wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich. Und genau, dann gibt's Mittagessen, schnelle Kohlenhydrate. Ich esse auch, muss ich sagen, auch immer das Gleiche. Bei mir gibt's immer noch mal irgendwie Brötchen mit Eiern und dann noch mal ein ordentliches Honigbrot in so einer Art und Weise. Und dann geht es dann irgendwann Richtung 16 Uhr, 17 Uhr, je nachdem, wie das Wetter ist, meine zweite Einheit. Und am Montag ist es dann immer was mit Schwellenläufe. Warum ich dann immer Schwellenläufe mache, einfach um ein bisschen zu trainieren, wie beim High Rocks auf schweren Beinen, dann nochmal Race-Pace-spezifische Intervalle zu machen. Unterschiedlich, ob das jetzt 5x2 Kilometer sind, 4x8 Minuten, klassische Intervalle, die man auch aus dem Laufsport kennt. Und danach gibt es noch eine Runde Mobility, Dehnen und dann gibt es Abendessen. Und dann genau dazwischen immer wieder am Laptop und so ist es dann wirklich für Woche.
Wenn du sagst 13 Mal in der Woche Training, hast du einen Recovery-Tag? Ich nehme an schon, oder?
Genau, das ist also mein Tag, wo ich dann wirklich sehr wenig trainiere, ist der Sonntag. Generell versuche ich jetzt zum Beispiel bei mir das Trainingsvolumen eigentlich am Wochenende runterzufahren. Ich kann es mir jetzt so steuern, natürlich wenn man normal arbeitet, ist dann oftmals Wochenende natürlich dann, wenn man am meisten Zeit hat. Ich sage immer, okay, das Wochenende habe ich vor allem am meisten Zeit auch was mit Freunden zu machen, wo es halt nicht so einfach ist. Und darum trainiere ich Montag, Mittwoch, Freitag hart. Mhm. Und Samstag dann weniger und Sonntag nur eine Einheit, dass ich dann einfach schauen kann, ob ich bei meinen Freunden mal beim Fußball vorbeischaue oder irgendwas unternehmen kann, um da einfach auch mein soziales Umfeld auch zu pflegen.
Du bist jetzt ja Vollprofi, das heißt hauptberuflich Hyrox-Athlet. Wenn du sagst, du arbeitest am Laptop, nebenbei hast du aber noch ein Business und du hast ja auch studiert, oder?
Genau, ich habe Sportwissenschaften studiert. Hab dann auch Leistungsdiagnostiken zuerst gemacht, verschieden gearbeitet. Hab dann Coaching-Business gegründet, eben Culture Programming. Und da haben wir verschiedene Athleten auf der ganzen Welt, wo wir dann einfach auch betreuen auf ihren Weg zum Hyrox, ob es wirklich Triathlon ist oder auch zum Laufsport. Und das ist sozusagen genau das Business neben dem Hyrox-Sport.
Hyrox ist Kern und Inhalt deines Lebens. Du bist aber, obwohl du ja eine sehr steile Hyrox-Karriere hingelegt hast, trotzdem vom Verletzungspech nicht verschont geblieben und musstest auch pausieren. Dann hattest, glaube ich, Hüftprobleme, auch eine Thrombose. Wodurch ist das entstanden? Hast du in ganz jungen Jahren zu hart trainiert, zu viel oder war das einfach Pech?
Wäre jetzt einfach zu sagen, es ist Pech, aber ich glaube, auch rückblickend muss man einfach sagen, Hyrox ist ein wahnsinnig neuer Sport. Und auch viele, die wirklich in den Sport kommen, trainieren unfassbar viel erstmal. Also dann kann man hier mal Intervalle machen, da mal ein Workout, dann da noch Sprünge, dann macht man noch da ein Workout mit. Und dann ist es natürlich unfassbar viel. Das Gefährliche ist immer, dass die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System adaptiert wahnsinnig schnell an die ganzen Reize. Aber was man vergisst und was man am Anfang nicht merkt, Sehnen, die Knorpel, das ganze passive Strukturen, die brauchen Monate hinweg. So, und das war jetzt definitiv bei mir die Kombination einfach aus zu vielen intensiven Training. Ich hatte zwar die Trainingsresultate, aber klar, meine passiven Strukturen sind einfach nicht mehr mitgekommen. Dann vielleicht auch ein bisschen diese Regeneration, Mobility ein bisschen vernachlässigt und dann kam natürlich dann irgendwann auch mal die Hüftprobleme, so. Und das hat sich dann halt einfach ein bisschen länger durchgezogen, hat man auch eine WM leider dann auch verpasst dadurch. Aber ich habe dann relativ früh dann für mich auch gemerkt, okay, auch nach der verpassten WM, immer aus Niederschlagen, die Niederschläge, die tun zwar weh, unfassbar, aber Niederschläge sind eigentlich das Wichtigste, um wirklich daran zu wachsen. Mhm. Und auch so gern ich gewinne, man lernt weniger daraus wie aus Niederlagen. Und so bin ich dann auch wieder mit dem Mindset daran gegangen. Thrombose, muss man sagen, war Pech. Schlussendlich. So eine kleine genetische Blutverdickung bei mir. Mal lange, länger im Auto gehockt, wenig getrunken. Und dann ist leider passiert. Aber ja, da auch daraus gelernt, mit Thrombosesocken dann einfach so längere Reisen angehen, dass es dann auch nicht mehr vorkommt. Aber jetzt bin ich jetzt seit über ein Jahr komplett verletzungsfrei, habe meine Schlüsse daraus gezogen und bin da jetzt auch froh, die Saison verletzungsfrei durchgestanden zu haben.
Das heißt, du hast heute auch einen ganz anderen Umgang mit Belastung deines Körpers, Training. Würdest du sagen, dass so Mindfulness stärker Einzug gehalten hat und du besser auch in deinen Körper hineinhorchen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt einfach für mich auch herausgefunden, okay, was ist für mich die perfekte Trainingsstruktur, wo ich auch immer sagen kann, okay, mein Körper holt sich dann auch definitiv schnell. Ich weiß, wo mein Limit ist, auch von den Kilometern her, was ich machen muss, um meinen Körper dann wieder erholen zu lassen. Was muss ich für Regenerationsmechanismen machen? Wo muss ich dann auch schauen, okay, wenn ich merke, eventuell mein Schlaf passt nicht oder ich fühle mich nicht gut, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen mal wieder rausnehmen muss. Das heißt, ich habe wirklich durch die Rückschläge gelernt, okay, wie sollte sich denn mein Körper anfühlen, damit ich dann auch weiterhin Progression erzielen zu können über die Jahre hinweg, aber auch zu wissen, okay, auch mal nach einer harten Trainingsphase, harten Wettkämpfe, dass dann auch mal wichtig ist, so 2-3 Tage ein bisschen lockerer zu machen, um, ja, dass ich einfach alles holen kann. Nicht nur Muskulatur, nicht nur Sehen, sondern auch ein bisschen einfach auch das Mindset, zentrale Nervensystem. Mhm. Weil ja, Hyrox ist kein Sprint und ich sage immer, ich habe noch nicht mein Leistungspeak erreicht. Ich möchte ihn jetzt noch nicht erreichen. Ich weiß, dass es wirklich noch 3-4 Jahre vielleicht dauert, aber ich kann nur so lange wirklich auf Top-Niveau auch trainieren, wenn ich einfach ganzheitlich gesund bleibe und auch diesen Spaß nicht verliere.
Die Trainingszusammenstellung und auch so die mentale Unterstützung nach Verletzung wieder zurückzukommen, machst du das alles mit dir selber aus und schreibst du deine Trainingspläne selber oder hast du da jemanden, der dir hilft?
Genau, also aktuell schreibe ich meine Trainingspläne komplett selber, alles. Ich werde sehr wahrscheinlich nächstes Jahr mit einem Coach mal zusammenarbeiten, um einfach neuen Input zu bekommen. Ist immer schwierig, nach dem Weltmeistertitel dann irgendwas zu ändern. Wenn man sagt immer, never change a running system. Mental habe ich auch aktuell keine Unterstützung, aber ich muss schon sagen, meine größte Unterstützung sind meine Freunde und Familie. Mhm. Da habe ich einfach so ein gutes Umfeld, wo ich mit denen immer reden kann, die immer dabei sind, die mich auch zahlreich supporten werden in Stockholm, was ich mir natürlich freue, wenn über 20 Leute da an der Seite stehen und mich supporten, und das ist halt bedingungslos, ne? Und das freut mich unwahrscheinlich.
Jetzt ist es ja so, Hyrox wächst sehr stark, immer mehr gute Athleten kommen in den Sport und Athletinnen. Wie ist denn eigentlich der Gender-Split bei Hyrox, fällt mir gerade ein.
Das ist eine gute Frage.
Schon relativ ausgewogen, oder?
Ich würde sagen, es ist sehr, sehr ausgewogen. Also wenn ich dann immer mal in der Halle bin und dann die ganzen verschiedenen Races anschaue, würde ich sagen, es ist sehr ausgewogen. Und das ist ja auch das Schöne.
Und wenn jetzt immer mehr Athletinnen und Athleten, in deinem Fall jetzt Athleten und Konkurrenten, in die Sportart kommen, wächst ja auch der Druck. Ne? Du hast gerade gesagt, du bist ja amtierender Weltmeister, du hast Sponsoren, du hast eine sehr hohe Erwartung an dir selbst, du hast eine ausgeprägte Disziplin, willst immer weiterkommen, du bist noch nicht am Peak deiner Leistungsfähigkeit, jetzt mit 27. Du sagst, mental geht's mir gut, weil ich habe Freunde, ich habe meine Familie, das ist so meine Stütze. Jetzt mal so 5 Jahre down the line, wenn wir jetzt mal uns mal anschauen, der Tim Wenisch mit 32. Im Triathlon ist es ja so, dass Spitzenleistungen gerne abgerufen werden, wenn die Athletinnen und Athleten auch ein bisschen älter sind, weil der Kopf einfach dann auch so weit ist, ja, auf Sub-8 zu gehen oder tatsächlich alles rauszuholen, was geht, weil man die mentale Power braucht und weil halt Wettkämpfe sich immer im Kopf entscheiden. Hast du da einen Plan, wenn du sagst, ich bin noch nicht am Peak, du hast eine Wahnsinnszeit, also deine Weltmeisterschaft, du hast das Race absolviert in 53 Minuten, noch was. Mhm. Wo geht denn das dann hin? In welche Richtung? Und wie unterstützt du dich da selbst, um das mental auch gut zu packen?
Ja, also generell sage ich mir immer, ich lebe aktuell meinen Traum, den ich schon immer hatte, wo ich klein auf war. Das heißt, es gibt aktuell nichts Besseres, was ich mache. Auch mit dem ganzen Druck, da bin ich auch immer jemand, so Druck muss man sich so verdienen, weil das ist ja genau das, was ich immer wollte. Ich wollte möglichst der Beste sein, Weltmeister sein, und alles, was dazu kommt, das habe ich mich erarbeitet. Das heißt, für mich ist Druck eher was Positives, was Schönes, wenn die Leute mich als Favoriten sehen, weil dann glauben die Leute auch, dass ich gewinnen kann. Das heißt, von dem her ist für mich Druck nie was Negatives, sondern eher was mich motiviert. In 5 Jahren, wenn ich 32 bin, hoffe ich, dass ich mich auf Olympia vorbereite, wenn Hyrox hoffentlich mal Olympia wird, in Brisbane. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, generell lebe ich halt super gerne in der Gegenwart und genieße es, hier und jetzt zu sein. Was ich auch, und das kommt auch ein bisschen aus bei uns im Allgäu, Feste muss man feiern, wie sie kommen. Das heißt, ich bin auch kein Kind der Trostlosigkeit. Das heißt, wenn es was zu feiern gibt, dann bin ich der Letzte, wo sagt, nee, ich kann nicht wegen Sport, sondern ich nehme das dann das Ganze mit, weil das gibt mir, wie gesagt, auch ja, für meine Seele einfach was Schönes. Also ich schlage da auch kein Getränk mal aus. Wenn ich es einfach mit meinen Freunden im Moment genießen möchte, dann genieße ich das. Und ich habe dann echt dieses Gefühl, okay, das mindert meine Leistungsfähigkeit, sondern sage ich, okay, dieser Moment mit meinen Freunden, das gibt mir so viel Energie für die Zukunft, auch bei den harten Momenten, dass mir das ein oder andere Getränk vielleicht einfach ja, egal ist, weil mir das viel mehr Positives gibt. Und darum, ja, ich habe keinen Verzicht, ganz wichtig. Klar, es gibt immer wieder Momente, wo ich dann fokussiert bin, aber ich versuche einfach, das Leben auch außerhalb des Sports zu 100% zu genießen mit meinen Freunden. Und ich glaube, durch diese gute, ja, schon eher Sport-Life-Balance, wo ich wirklich auch habe, kann ich den Sport noch ganz, ganz lange machen, ohne das Gefühl zu haben, auch am Ende meiner Leistungskarriere, ich habe so viel Verzicht gehabt. Muss ich sagen, seitdem ich High Rock so ambitioniert mache, würde ich nie einmal sagen, ich habe auf irgendwas verzichtet.
Aber die Heimatverbundenheit ist sehr wichtig. Das erdet dich und das.
Ja, also für mich, da wo ich wohne im Allgäu, es gibt keinen schöneren Platz auf der Welt, muss ich wirklich sagen. Und da ist einfach noch alles, ja, da laufen noch die Uhren normal, würde ich sagen.
Ich muss jetzt gerade an Robert Faken denken, einer der besten Läufer Deutschlands, der nach Colorado gegangen ist, um da halt zu trainieren. Sowas könntest du dir gar nicht vorstellen, oder? Woanders hinzugehen, weil die Bedingungen fürs Training dann anders sind.
Ich würde sagen, vielleicht, bei uns der Winter ist jetzt wirklich nicht gerade zum Training einladend. Ich würde sagen, schon mal für 2-3 Monate über die Wintermonate kann man es definitiv machen. Aber ich mag es einfach hier zu trainieren. Ich habe hier die Berge, ich habe abwechslungsreiche Strecken, ich kann hier Rennrad fahren, ich hab alles, was ich brauche. Und ich habe ja auch meine Freunde, was halt auch wichtig ist, um einfach diese Balance zu haben. Deshalb, ja, Trainingscamps auf jeden Fall kann man mal machen und auch mal weg, aber
nicht dauerhaft.
Nicht dauerhaft, ne? Definitiv
nicht. Das ist schön. Du hast gerade Olympia erwähnt. Wie stehen denn die Chancen? Ich meine, High Rocks ist weltweit ein Riesenhype. Sicherlich nicht nur ein Trend, der wieder vergeht, sondern es machen so viele Menschen und es verstetigt sich sicherlich auch in den nächsten Jahren. So ist jetzt mal meine Prognose und ich glaube, das ist auch relativ realistisch. Wie stehen die Chancen für Olympia?
Ich hoffe sehr gut. Ich weiß, ich kenne jetzt auch nicht die kleinsten Details dazu. Ich weiß auf jeden Fall, dass jetzt High Rocks zum Triathlon-Verband angeschlossen wurde. Was ich so weiß, wird auf jeden Fall immer ein Problem sein, ob man es weiterhin High Rocks nennen darf, weil High Rocks ist ja sozusagen immer verbunden mit einer privaten Unternehmen, ja, und keine offizielle Sportart. Wir muss man es irgendwie Hybrid nennen dann. Das weiß ich nicht. Und was sie natürlich noch ein bisschen zu kämpfen haben, ist halt einfach dass überall der gleiche Standard ist. Also es ist einfach immer noch so, dass die Schlitten immer noch ein bisschen abwechseln, also unterschiedlich laufen und nicht überall gleich laufen. Also da müssen sie noch kämpfen.
Also ist der gleiche Bodenbelag, es muss standardisiert sein.
Genau, also das ist halt immer noch das gleiche Problem, weil schon allein, wenn ein bisschen Staub ist auf einer Schlittenlinie im Vergleich zum anderen, dann kann es natürlich auch Impact haben, wie der Schlitten läuft. Ja, das sind halt so verschiedene Dinge. Oder auch natürlich, und das hat man meines Erachtens bei keiner anderen Sportart, ist, dass ein Judge zuständig ist für einen Athleten. Das heißt, jeder Athlet hat einen unterschiedlichen Judge. Das heißt, jeder Judge kann ja auch ein bisschen anders die Regeln handhaben. Also sollte man nicht, aber jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich und jeder sagt, okay, das ist okay, das andere ist nicht okay. Das heißt, hier gibt es noch deutliche Unterschiede. Das sieht man aktuell immer noch. Sie versuchen es wirklich so gleich wie möglich zu halten, aber ja, jeder Mensch ist einfach unterschiedlich in seiner Handhabung und das muss man auch noch ändern. Das heißt, vielleicht kommen dann irgendwie über so AI-Camps und dass es dann für jede AI-Cam, für jeden die Regelauslegung gleich betrachtet. Aber das sind auch so verschiedene Dinge, wo sie wirklich noch arbeiten müssen, damit es wirklich noch gleich und gerechter am Schluss ist.
Ah, das ist interessant. Das wusste ich so nicht. Aber ich meine, eigentlich sind die Regeln ja klar, oder? Bei den Lunges muss das Knie den Boden berühren und so weiter. Aber du sagst, trotzdem gibt es noch Spielräume.
Ja, ich sage mal jetzt nur allein, wenn man jetzt jemanden in die Kniebeuge macht, einen Squat. Ob jetzt seine Hüfte zu 100% 90 Grad ist oder bei 89 oder 91 Grad, das ist schwierig zu erkennen. So, und manchmal sagt man, okay, passt. Aber der andere sagt, nee, ich möchte es deutlicher haben. Und das sind dann wirklich dann schon Entscheidungen, wo wirklich ein Race komplett beeinflussen kann, gerade wenn es so knapp ist. Oder auch bei aktuelles große Thema sowas wie Burpee Broadjumps, weil dann muss man schauen, dass die Füße aktuell zu 100% parallel sind.
Mhm.
So, ob das jetzt zu 100% parallel ist oder nicht ganz, bei dieser Geschwindigkeit, da ist ganz, ganz klar, dass nicht jeder Judge zu 100% wie der andere Judge beurteilt. Und das gibt es eben bei keiner anderen Sportart, egal ob das jetzt Boxen ist, ob das Fußball ist, da hat man immer eine Person oder eine Gruppe von Personen judged für alle Athleten gleich. Oder beim Fußball für beide Teams, Anführungszeichen, gleich. Ja.
Mhm.
Und das ist dann auch noch was jetzt, finde ich, zu 100% noch angehen müssen, damit es dann wirklich zu 100%ige Olympia-Ambitionen hat.
Ja, das ist natürlich einleuchtend, ja. Wie ist das denn bei den Weltmeisterschaften? Also wenn du jetzt in Stockholm an den Start gehst, da gibt es die Judges. Und wenn jetzt deine Konkurrenten beispielsweise eine Übung nicht so 100%ig genau ausführen, du aber einen Judge erwischt, der dich ganz genau scannt, kann dann ein Wettbewerbsvorteil entstehen oder ist das schon passiert? Gibt es da dann regelmäßig Beschwerden oder wie ist das so bei euch?
Ist jetzt schwierig zu sagen, ich meine, das ist ein bisschen Auslegungssache. ich würde schon sagen, ja, kann man schon sagen, dass es generell schon unterschiedliche gab oder dann auch wirklich mal Entscheidungen wirklich fragwürdig gesehen werden, aber schlussendlich ist dann eine Entscheidung von einem Judge, ist eine Entscheidung, ist wie ein Schiedsrichter, der entscheidet, das ist Fakt, da gibt es keinen Videobeweis oder irgendwas, muss das einfach hinheben. Das Einzige, was man dann selber sagen kann, okay, dann muss ich es noch genauer machen das nächste Mal, dass es sowas nicht gibt. Dass es dann nicht immer zu 1000% fair ist, kann sein. Ja, aber man muss schon sagen, overall, die Judges versuchen ihr Bestes zu machen, geben auch wirklich alles und es wird schon immer besser, aber es kann einfach immer noch kleinere Unterschiede geben zu 100%.
Mhm. Wir haben jetzt ganz kurz über Olympia gesprochen und über die Chancen, dass IROX olympisch wird. Sag mal ganz kurz, es gibt ja schon auch nationale Teams, richtig? Es gibt ein Nationalteam in Deutschland, in dem du auch bist, oder?
Nicht so wirklich. Mhm. Nicht so wirklich. Also es gibt kein Nationalteam jetzt wie beim, ja, wie beim Fußball oder andere Sportarten, wo du wirklich Kader bist von einem deutschen Team. Das gibt's nicht. Wir sind alle Einzelsportler. Und ja, da gibt's eben ein Relay. Das ist sozusagen auch, es gibt unterschiedliche Wettkampfformen beim HYROX. Und unter anderem gibt's eben auch ein Relay, wo man eben den HYROX mit 4 Personen macht. Und die besten 4 deutschen Sportler, Athleten, HYROX-Sportler, die in einem Ranking sehr weit oben platziert sind mit Punkte, das ist nochmal ein anderes Thema, wurden dann eben berufen, für Deutschland das Relay zu machen bei der WM in Stockholm.
Mhm, okay.
Aber okay. Es gibt kein deutsches Team.
Okay, okay.
Kader oder sowas.
Naja, was dann perspektivisch, wenn es tatsächlich weiter wächst und wenn es nationale Competitions gibt, dann wahrscheinlich mal so passieren wird.
Ja, genau.
Ja. Mhm.
Das kann gut sein.
Okay. Gut, also jetzt blickst du nach vorne. Stockholm ist around the corner. Lange dauert es nicht mehr. Was passiert denn sonst noch in dem Leben von Tim Wenisch? Was außer Training und deinem Business? Gibt es noch Dinge, die dich umtreiben zurzeit oder dich sehr beschäftigen?
Also ich muss schon sagen, aktuell jetzt vor allem die letzten 5 Wochen ist nahezu nur noch, sagen wir mal, Training, Recovery. Für mich ein wichtiger Fokus in meinem Alltag. Neben Training, Recovery, Freunde, Programming, muss ich sagen, gibt's aktuell keine unterschiedlichen Themenbereiche, wo ich viel Zeit noch drin habe.
Und keine Marathons, oder? Weil ich meine, du bist mal einen Marathon gelaufen und hast es danach aber bereut.
Genau.
Ist das so?
Ich bin in Paris vor 2 Jahren einen Marathon gelaufen. War ganz witzig. Über einen Freund ist es gelaufen und der hat gesagt, wir laufen Paris. Und ich war mir immer sicher, ich habe zugesagt, dass ich da einen Halbmarathon laufen kann. Und glaube, 2 Wochen davor hieß es ist ein Marathon. Und dann war ich schon so, okay, Damit war ich jetzt nicht so konfrontiert, auch mentalmäßig nicht. Habe da einen langen Lauf gemacht, mal über 30 Kilometer und bin dann den Marathon gelaufen. Recht gut, ich glaube 2:36 bin ich da gelaufen. Das erste Mal in Paris, super.
Super Zeit.
Auch super Erfahrung. Und da genau habe ich dann auch den Fehler gemacht, weil körperlich ging es mir wirklich gut auch danach. Ich hatte keine Schmerzen muskulär. Aber ganz klar, passiven Strukturen haben wir einfach nicht mitgemacht. War dann relativ schnell im Training, weil ich mich gut geführt habe. Und dann kam es dann einfach zu einer Überbelastung. Und deswegen ganz, ganz schwierig eben, weil vor allem auch viele Hybrid-Sportler, High-Rock-Sportler auf so vielen unterschiedlichen Events mitmachen oder dann da noch ein Backyard und da noch ein Marathon. Könnt ihr alles machen, aber wirklich schaut, dass die Recovery dann auch stimmt. Weil ja, euer Körper braucht länger, als ihr wollt, für das Ganze zum Verarbeiten.
Ja, man kann nicht oft genug daran appellieren, gerade wenn ein Sport so präsent ist und wenn das so einen Eventcharakter hat und durch Social Media auch so getragen wird, dass man trotzdem immer darauf achtet, wie geht's mir, was sagen die Daten auch über meine Leistungsfähigkeit aus, muss ich mehr recovern, wie ist mein Schlaf, ganz wichtig ja auch. Den trackst du auch, oder? Bist du auch schon jemand, der datenorientiert dann auch durchs Training geht und auch dein Recovery trackt, oder?
Ja, definitiv. Also das ist wirklich das Erste, was ich mache. Zu schauen wirklich auf meiner Garmin, wie sind denn meine Schlafwerte, wo ich wirklich sehr, sehr genau schaue, ist immer meine HRV, meine Ruhe-Herzfrequenz und natürlich auch ein bisschen meine Schlafqualität an und das checke ich eigentlich immer und das sieht man auch immer, wie nach dem Wettkampf das erstmal bergab geht und dann dauert es wirklich lang, bis es wieder oben ist. Und da bin ich wirklich sehr penibel, auch was Richtung Ruhe-Herzfrequenz angeht. Wenn er einfach 4-5 Schläge irgendwie höher ist auf einmal und ich mich auch nicht zu 100% gut fühle, dann weiß ich, okay, ich sollte mein Training anpassen, damit ich einfach eine Erkältung schlussendlich vermeide. Also da schaue ich jeden Morgen, wie schaut es dann aus, wie ist mein Schlaf und versuche den natürlich auch ja so gut wie möglich zu halten. Also auch eine gesunde Schlafhygiene. Sei mal einer der wichtigsten Aspekte, auch für mich dann einfach auch Struktur dann auch in meinem Schlaf drin zu haben.
Auf wie viele Stunden musst du kommen? Wie ist die Empfehlung?
Für mich eigentlich immer gute 8 Stunden. 8,5 Stunden, wenn es mal sind, wenn es mal ein bisschen weniger sind, ja okay. Aber ich habe echt einen guten Schlaf und schaue halt immer, dass ich circa immer in gleiche Uhrzeit ins Bett gehe und eigentlich immer relativ gleiche Uhrzeit aufstehe.
Wenn du sagst, so die Herzfrequenzvariabilität, also ein ganz wichtiger Indikator, muss man dazu sagen, um festzustellen, ob der Parasympathikus aktiv ist, der dann halt dafür sorgt, dass der Körper sich erholt, dass man in der Ruhephase ist, wo man dann auch wirklich recovern kann. Wenn du sagst, die Herzfrequenzvariabilität ist nach dem Wettkampf nicht so gut, wird dann immer besser, je mehr du dich erholst und je besser du auch schläfst. Ordne das mal ein, so ein bisschen in den Zahlen. Wo bist du dann da?
Also bei mir ist aktuell der Durchschnitt Tagesdurchschnitt immer so zwischen 120 bis 125. Das ist gut. Und der kann dann wirklich so nach den Races schon mal unter 90 dann mal runtergehen. Und das dauert dann wirklich 4, 5, 6 Tage, dass er wieder hochgeht. Ist auch so, dass bei uns halt immer die Wettkämpfe immer am Abend sind. Das heißt jetzt Single in Stockholm ist um 8:30, ich glaube das Double ist um 9:30. Und da wird so viel Adrenalin ausgeschüttet und dann natürlich noch Koffein, dass ich nie über 2 Stunden schlafe.
Okay.
Ich bin auch nicht müde, also auch am nächsten Tag.
Weil du so aufgepusht
genau. bist. Genau, und das geht über 3, 4 Tage. Und dann irgendwann, wenn der Körper mal runterfährt, dann muss man, also dann ist wirklich alles unten. Herzfrequenz ist natürlich dann irgendwie zum Teil, aktuell ist er bei 38, meine Ruhe-Herzfrequenz, und dann ist er zum Teil bei 55, 60. Und es dauert dann wirklich. Das dauert lange, bis dann wieder alles wieder in Ordnung ist. Und da muss man dann halt auch aufpassen, natürlich, dass man ja nicht krank wird, nicht erkältet wird. Und dann braucht der Körper einfach auch Ruhe. Das ist definitiv.
Das ist wichtig, dass man die Balance hat, wie du sagst, Sport-Life-Balance, dass man auf sich achtet und weiterhin aktiv ist. Und Tim hat viel Spaß gemacht, mit dir über dich, über deine Karriere zu sprechen, über HYROX allgemein.
Vielen Dank.
Ich wünsche dir für Stockholm, für die Weltmeisterschaft, die am 18. Juni beginnt, alles Gute.
Dankeschön.
Und freue mich darauf, deine Karriere weiter zu verfolgen und bedanke mich herzlich, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, danke.
Das war der Beat Yesterday Podcast mit Tim Wenisch. Mein nächster Gast ist Gina Lückenkämper. Gina ist eine der erfolgreichsten deutschen Sprinterinnen, Europameisterin und eine echte Persönlichkeit der deutschen Leichtathletik. Ich freue mich auf das Gespräch und wenn ihr wieder reinhört.